Vor 3 Wochen habe ich mit meinem Sohn, dem Jona, die Watzmann-Überschreitung gemacht. Ihr seht den Watzmann vorne eingeblendet und der rote Strich lässt erkennen, dass der Grat sehr schmal ist. Und an irgendeinem Punkt sind wir nicht mehr weitergekommen. Es war zu gefährlich. Und dann haben wir uns umgeschaut und wir haben die Markierungen nicht mehr gesehen. Und dann wussten wir, jetzt müssen wir umkehren. Wir sind umgekehrt und nach einer Weile haben wir dann auch wieder den Weg gefunden, der uns dann letztendlich über den Berg und sicher ans Ziel brachte. Auch in unserem heutigen Abschnitt geht es um Umkehr, aber dazu später mehr. Wir starten heute eine Reihe durch das Buch Jesaja. Wir möchten da in ein paar Sonntagen uns näher das anschauen. Doch bevor wir zum heutigen Text kommen, vorneweg, wann lebte Jesaja und ein paar Infos zu ihm. Nun, er lebte ca. 700 Jahre vor Christus. Er hat unter 4 Königen gewirkt in einer Zeitspanne von 40, manche sagen 60 Jahren. Auf jeden Fall war es schon eine lange Zeit und es waren damals schwere Zeiten in Juda. Sein Vater war der Amos, er war verheiratet und hatte 2 Söhne. Beruflich war er als Schreiber am Königshof und war, seine Person brachte das so mit, angesehen. Auch wo er die Botschaft von Gott an das Volk gebracht hatte, wo er als Prophet tätig war. Am Anfang war er beliebt, aber gegen Ende war er eher unpopulär, wie so viele andere Propheten. Weil die Wahrheit auszusprechen, das ist nicht immer das, was die Menschen unbedingt hören wollen. Jesaja war einer der großen Propheten. Großer Prophet deshalb, weil sein Buch sehr umfangreich ist. Aber das sind alles Dinge, wie Jesaja gemacht hat, was er gemacht hat. Aber entscheidend ist ja für mich, zu schauen, was war das für ein Mensch. Und als Mensch können wir lesen in Jesaja 6, Vers 8. Können wir lesen in 6, Vers 8. Da lesen, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich, also Jesaja aber sprach, Herr, hier bin ich, sende mich. Das war Jesaja. Ich glaube, dieser eine Satz sagt mehr über seinen Charakter, über seine Persönlichkeit aus, wie viele andere Textpassagen. Herr, hier bin ich. Sende mich. Gott war bei ihm an erster Stelle. So denke ich zumindest, denn sonst könnte er nicht sagen, Herr, sende mich. Nicht wissen, wo es hingeht. Doch jetzt lasst uns zum Text schauen, auf den ersten Vers. Dies sind die Visionen, die Jesaja, der Sohn von Amos, über Juda und Jerusalem gesehen hat. Als Usia, Jotham, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren. Übersetzt heißt doch das, dass Gott durch Jesaja zum Volk geredet hat. Die Frage ist nur, wie hat er denn gesehen? Ich weiß nicht, wie es genau war. Vielleicht hat er die Stimme von Gott so gehört, wie wenn ein Mensch neben ihm gesprochen hätte. Vielleicht war die Botschaft aber auch nur vor seinem inneren Auge klar. Wichtig ist, dass wir festhalten, dass er gesehen hat. Er bekam eine Sicht auf den Heilplan Gottes. Er bekam eine Sicht, die sonst vielen verborgen war. Ihm ist offenbar geworden, was Gottes was Gott möchte. Und ich gebe zu, geoffenbart, das ist so ein christlicher Slang. Da weiß man oft nicht, was das heißt. Und ich würde es übersetzen, ihm ist Gottes Sicht und Heilsbahn gezeigt worden. Er hat eine Vision bekommen. Und eine Vision ist mehr als das, was er wahrgenommen hat. Er konnte das, was Gott ihm gesagt hat, das konnte er abgleichen mit dem Leben der Menschen, wie sie es geführt haben. Er konnte sehen, wie weit die Menschen von dem, wie Gott möchte, dass sie leben sollten, wie weit sie entfernt waren. Das war sein Blick bis zum Horizont. Aber eine Vision, die geht weiter. Die geht beyond the horizon. Er schaute über den Horizont hinaus. Er bekam einen Blick in eine Zeit, wie sein Wort, die normalerweise verborgen ist. Er kam einen Blick in Gottes Heilsplan, wie Gott wirklich ist in seiner Heiligkeit. Er bekam eine Vision. Er kam über den Horizont hinaus. Und das, was er da geschaut hat, das hat er in seinem Buch niedergeschrieben. Die Frage ist, redet Gott noch so? Redet er noch uns wie damals zu Jesaja? Ich meine, so redet er nicht mehr. So zeigt er uns das nicht mehr. Denn sein Willen, sein Heilsplan, der ist niedergeschrieben in der Bibel. Der ist noch abgeschlossen. Aber was Gott noch tut, er redet natürlich persönlich zu einem. Wenn du fragst, ganz konkret in deinem Leben eine Frage hast, dann kannst du dich an Gott wenden und fragen, Herr, was möchtest du, was ich tun soll? Und er wird zu dir reden durch sein Wort, natürlich, klar. Er wird durch Ereignisse zu dir sprechen, aber auch durch Menschen. Aber egal, wie er zu dir sprechen wird, es wird immer in dem Rahmen sein von Gottes Wort der Bibel. Wenn du sagst, Gott hat mir persönlich gesagt, ich soll jetzt stehlen, dann wird es sicherlich nicht stimmen, dann wird es nicht Gottes Stimme sein. Die kannst du ablegen, abgleichen mit dem, was hier niedergeschrieben ist, mit dem, was auch Jesaja in seiner Vision schauen durfte. Und wer redet durch Jesaja? Wer redet durch Jesaja? Nun, wir haben es gerade gesungen, aber ich möchte uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Es redet der Herr der ganzen Schöpfung. Es redet der, der den Himmel weit spannt. Es redet der, dessen Licht das Universum erfüllt. Es redet der, der in Herrlichkeit regiert. Es redet der, der das ganze All erfüllt. Es redet der, der heilig ist. Es redet der, vor dem selbst der Sternenzahl klein ist. Es redet der, der die Welt beherrscht. Ich möchte, dass wir uns das ins Gedächtnis rufen, wenn wir jetzt Worte lesen, die er durch Jesaja zu uns gesprochen hat. Und ich lese mit euch den Abschnitt 2 bis 20. Es ist ein bisschen ein längerer Abschnitt, aber so wie ich euch anschaue, schafft ihr das. Lasst uns lesen. Herr, höre Himmel, Erde, pass auf. Dies sagt der Herr, ich habe Kinder großgezogen und versorgt und durch mich haben sie es zu etwas gebracht. Aber sie haben sich von mir abgewandt. Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futterdruck ihres Herrn. Nicht aber mein Volk Israel. Mein Volk begreift nichts. Schlimmes erwartet das sündige Volk, das große Schuld auf sich geladen hat. Sie sind die bösen Kinder von Übeltät und der Verdorbenheit. Sie haben sich vom Herrn abgewandt, haben den Heiligen Israels verworfen und sich von ihm losgesagt. Wozu sollte ich euch noch schlagen? Ihr werdet doch weiter ungehorsam sein. Euer Kopf ist krank und euer Herz ist schwach. Vom Scheitel bis zur Sohle gibt es nichts Gesundes an euch. Ihr habt Wunden und frische Striemen, die weder versorgt noch verbunden noch mit Öl behandelt werden. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind niedergebrannt. Ihr müsst zusehen, wie Fremde vor euren Augen die Ernte eures Landes einfahren und eure Äcker verwüsten. Die Tochter Zion bleibt zurück, wie eine Hütte im Weinberg, ein Wächterhäuschen im Gurkenfeld oder eine belagerte Stadt. Hätte der allmächtige Herr nicht einige von uns verschont, wären wir so vollständig ausgelöscht worden wie Sodom und Gomorra. Hört auf das Wort des Herrn, ihr Anführer Sodoms. Achte das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Warum bringt ihr mir so viele Opfer, spricht der Herr. Ich bin eure Witwe als Brandopfer und das Fett des Mastviehs leid. Mir gefällt das Blut eurer Opfertiere, Lämmer und Ziegenböcke nicht. Wer hat von euch verlangt, meinen Vorhof zu zertrampeln, um vor mein Angesicht zu kommen? Hört auf, mir solche verlogenen Opfer zu bringen. Das Räucherwerk, das ihr mir bringt, finde ich abscheulich. Eure Neumondfeste und Sabbatfeiern, eure sündigen Zusammenkünfte und Versammlungen, kann ich nicht mehr aushalten. Ich verabscheue eure Feste und Neumondfeiern. Sie sind mir zuwider. Sie belasten mich. Ich bin es leid, sie länger zu ertragen. Wenn ihr nun eure Hände erhebt, werde ich meine Augen von euch abwenden. Betet so viel ihr wollt, ihr werdet nicht hören, hinhören. Eure Hände sind blutbefleckt. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mit euren bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Schlechtes zu tun und lernt, Gutes zu tun. Schafft Recht, weist Übeltäter zur Ordnung. Verhelft den Weisen zu ihrem Recht. Redet für die Witwen ein. Dann lasst uns doch miteinander den Rechtsstreit führen, sagt der Herr. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollten sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, werdet ihr durch das Schwert umkommen. Ich, der Herr, habe gesprochen. So hat der Herr 700 Jahre vor Christus, also jetzt vor knapp 3000 Jahren, geredet. Wie würde er heute reden? Würde er vielleicht was auf dem Flugblatt schreiben? Und was würden wir auf diesem Flugblatt dann lesen? Vielleicht das? In Gottes Namen, stoppt den Heuchelgottesdienst. Aufgepasst, ihr Herren und Damen aus Burghausen und Umgebung. Was soll denn das? Eure Zeugnisse, euer Singen und Reden im Gottesdienst. So spricht der Herr. Ich habe euren Singsang und das Blurren eurer Instrumente satt. Mir gefällt euer Lobpreis und eure andächtiges Getue nicht. Warum kommt ihr überhaupt hierher in mein Haus und nutzt die Böden ab? Die Kollekte und die Früchte des Feldes könnt ihr auch gleich für euch behalten. Das ist ein vergebliches Opfer. Eure Sonntagsgefeiere ist mir ein Gräuel. Und wenn ihr eure Hände faltet, meint nicht, dass ich dann hinhöre, was ihr sagt. Auch wenn ihr noch so viel und noch so lange betet, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Denn, so endet das Flugblatt, ihr seid Sünder. Würde uns das schockieren? Ich glaube schon. Und wir würden erhebliche Zweifel haben, ob das wirklich Gottes Geist ist, der daraus spricht. Und doch, ganz ähnlich hat Gott durch den Propheten Jesaja zu den Juden geredet, die zu seiner Zeit im Jerusalemer Tempel ihre Gottesdienste begingen. Die werden damals nicht minder schockiert gewesen sein. was ich eben als erfundenen Text vorgelesen habe, das ist bei geringen Anpassungen an die Gegenwart der Text, den wir soeben aus dem Jesaja-Buch gelesen haben. Hört auf das Wort des Herrn, ihr Anführer Sodoms. Achtet das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. So hat Jesaja gepredigt und deutete bereits in seiner Anrede an, was Gott ihnen vorzuwerfen hat. Nämlich, dass sie in diesem Volk Unrecht, Mord und Ausschweifung ausgebreitet haben. Von Frevel ist da die Rede und die Anklage gipfelt in dem Satz: Eure Hände sind blutbefleckt. Ein Satz, der mir aus den vielen Sätzen rausgestochen ist, ist der dritte: Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futterdruck ihres Herrn, nicht aber mein Volk Israel. Was ist da damit gemeint? Selbst die Nutztiere kommen am Abend zu ihrem Besitzer zurück, wissend, dass er für sie sorgt. Und das Volk, das tut nichts. Schlimm ist eigentlich nicht, wenn man mal Sünde macht oder wenn man vom Herrn weggeht. Er bietet Umkehr an, aber was machen die? Die sind nicht mal umgedreht. Das Vieh weiß, dass sie umdrehen müssen, um wieder zum Besitzer zu kommen, der für sie sorgt. Wissen wir es? Ja, das war uns schon so schockierend, dass Gott so hart urteilte. Und ich möchte sagen, ja, es schockiert uns, dass er so hart urteilt. Und doch kann ich ihn gut verstehen. Was musste er empfinden, wenn Sünder in seinen Tempel kamen, Opfer darbrachten und beteten? Sünder, die gleich wieder in ihrem Alltag Unrecht taten, Schwache unterdrückten, bestechlich waren, des nächsten Leben nicht achteten. Vielleicht ist es ihm ähnlich zumute gewesen wie einer Ehefrau, die von ihrem Mann betrogen wird. Sie wird immer wieder großzügig beschenkt, aber weiß genau, er betrügt mich. Da kann der Mann noch so viele Blumensträuße kaufen und noch so viele Pralinen anschleppen. Sie weiß dabei, das ist alles nur Heuchelei. In Wirklichkeit liebt er eine andere. Die Pralinen wird sie zum Kotzen finden, auch die Blumen werden ihr nicht gefallen. Und vielleicht haut sie ihm eines Tages sie um die Ohren. Ja, ich kann es verstehen, dass Gott so hart zu den Juden geredet hat. Aber mich lässt auch die Frage nicht los, hätte Gott heute bei uns nicht ebenfalls Grund, so zu handeln? Würde er uns heute so ein Flugblatt zumuten, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn er denn mit uns reden wollte? Hätten wir das verdient? Sieht es bei uns nicht viel besser aus, als es damals in Israel aussah? Oder wenigstens ein bisschen so viel besser? Mir geht es wahrscheinlich genauso wie euch. Im Stillen hoffe ich ja, so schlimm wird es doch bei uns gar nicht sein. Und dann hat mich aus dem vielen Text noch ein Satz erschreckt. Das ist der Vers 5. Wozu sollte ich euch noch schlagen? Unter Schläge verstehe ich in diesem Zusammenhang das Leid, das das Volk zu ertragen hatte. Leid bewirkt oft Umkehr. Wie waren die Gotteshäuser nach dem Krieg gefüllt und wie sind sie es heute? Solange wir noch Leiter tragen, sind wir noch nicht egal. Wir fragen immer, wenn wir Leiter fahren, wie kann Gott es zulassen? Aus meiner Sicht wäre besser zu fragen, warum lässt Gott es noch zu? Warum? Weil er uns immer noch nicht aufgegeben hat. Wenn er uns nicht mehr schlägt, so lese ich diesen Satz und das, was da dahinter steckt, dann wären wir ihm egal. Vielleicht bekommt in diesem Kontext auch Leid, wenn die Wege mal anders sind, wie wir es wünschen, eine ganz andere Bedeutung. Hadere nicht immer mit Gott, wenn du Schweres erdulden musst, sondern frage oder sei dankbar und sag mal zuerst mal, hab Danke, dass du mich noch nicht aufgegeben hast. Lass mich erkennen, was du möchtest, dass ich jetzt sehen soll. Mach das Leid nicht leichter, aber gib ihm sicherlich eine neue Perspektive. Und dass Gott Israel noch nicht aufgegeben hat, das scheint in Vers 4, 8 durch. Die Tochter Zion bleibt zurück wie eine Hütte im Weinberg, ein Wächterhäuschen im Gurkenfeld oder eine belagerte Stadt. Die Tochter Zion, das ist die Stadt Jerusalem. Und es sind die Verheißungen für die Stadt Davids, die Gott schon vorher gegeben hat und die, an die er sich in der Stunde des Gerichts erinnert und letztendlich sie verschont. Wie eine Hütte im Gurkenfeld. Das Gurkenfeld vor der Ernte musste bewacht werden. Und deshalb haben sie da so kleine, windschiefe, einfache Häuschen gebaut. Jerusalem mag klein sein, mag gebeutelt sein, aber sie wird verschont. Schon am Anfang vom Jesaja-Buch scheint dadurch die Botschaft Gottes von der unverdienten Gnade. In Römer 1, Vers 6 können wir nachlesen, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Das ist die Botschaft von Christus, ist die Botschaft der unverdienten Gnade. Wir werden die Frage, ob wir so ein Flugblatt verdient haben, nicht leicht beantworten können. Es geht auch nicht darum, dass wir uns mit dem damaligen Volk Israel vergleichen. Aber in jenem Fall will uns das Gotteswort auch heute noch dazu bringen, dass wir in uns gehen und ehrlich fragen, ob wir mit unserem Leben Gott Ehre geben. Leben wir nach bestem Wissen und Gewissen gerecht, liebevoll und maßvoll? Ist unser Alltagsleben oder passt unser Alltagsleben zu unserer Sonntagsfrömmigkeit? Oder ist es nur Heuchelei, wie nicht wenige Kritiker uns manchmal auch vorwerfen? Wisst ihr, wann wir ehrlich sind? Wann wir wirklich ehrlich sind? Ehrlich bist du dann, wenn du alleine bist. Wenn keine anderen Augen auf dich schauen und du dich dem anpassen musst. Ehrlich wie du bist, oder dich wie du bist, zeigt sich, wenn du alleine bist. Und das muss jeder von euch, muss ich immer wieder für mich beantworten. Und wenn wir alleine sind, wenn wir uns da so verhalten, das lasst uns wirklich fragen und abgleichen ehrlich, ob das der Mensch ist, der Gott möchte, dass ich sein soll. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr auf den Einzelnen schauen und auf seine Sünde blicken, sondern vielmehr aufs ganze Volk. Gott redet nämlich hier das ganze Volk an. und natürlich seine führenden Köpfe, ihr Herren von Sodom, ihr Volk von Gomorra. Jeder von uns gehört zu einem Volk. Und besonders in einer Demokratie ist natürlich jeder Einzelne auch mitverantwortlich für den Weg, den das Volk geht. Wo es in unserem Volk Missverständnisse und Sünde gibt, können wir nur bedingt von uns wegschieben als Sache der anderen, mit der wir nichts zu tun hätten. Wo aber liegt denn die Schuld unseres Volkes? Eure Hände sind blutbefleckt, lesen wir in Vers 15. Wir fangen da die vielen hunderttausend Kinder ein, die im Mutterleib getötet werden, grausam abgetötet, abgesaugt, zerstückelt und vergiftet. Das bleibt in unserem Land straffrei. Manche halten es sogar für ihr Recht. Und seit letztem Jahr, darf man sogar straffrei Werbung dafür machen. Wer tut etwas dafür, dass das Grundrecht auf Leben auch für die ungeborenen Menschen von Anfang an durchgesetzt wird? Welche Partei tut was dafür? Informieren wir uns genug darüber? Ja, wir stecken mittendrin in dieser Schuld unseres Volkes. Ich schaue auf die Uhr, aber ich möchte trotzdem noch aus für mir. Ein anderes Unrecht, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an unser Volk denke, ist, wie weit wir Gottes Ordnungen nach unserem Gusto auslegen. Familie ist heute nicht mehr Vater, Mutter, Kinder. Alle erdenklichen Konstellationen sind möglich. Frau, Frau, Kind, Mann, Mann, Kind, verheiratet, nicht verheiratet. Um Kinder zu bekommen, braucht man nicht mehr zwei Geschlechter. Alles ist möglich, alle Konstellationen. Und diese Konstellationen, die nennen wir dann Regenbogenfamilie. Wisst ihr, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gott nicht Grund hätte, ganz ähnlich zu uns zu reden, wie einst durch Jesaja zu den Juden. Aber wenn das so ist, dann ist unser Gottesdienst wirklich so vergeblich, wie es in Jesaja heißt? Hat dann unser Singen und Beten, unser Opfern, das Geld, das wir vorher im Beutel zusammengelegt haben, unsere Früchte und die Lebensmittel, die wir hier ausgestellt haben, mitgebracht haben, hat das wirklich keinen Zweck mehr? Ich bin dankbar, dass der Text ab Vers 18 eine Wendung nimmt. Da ist irgendwie ein Bruch drin. Weil da wird nicht aufgezeigt, das Schlechte, sondern jetzt wird drauf gewesen, dass wir in den Gerichtsraum reintreten und der Herr sagt dann lass doch miteinander uns den Rechtsstreit führen. Gott nimmt das Volk jetzt ernst als Gegenüber und jetzt hat es die Möglichkeit zu sagen, das, was Gott aufgezeigt hat, was schlecht ist, zu sagen, oh, Gott, na, das siehst du ja völlig falsch. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das Recht bekommt jetzt das Volk. Aber wisst ihr, an der Stelle sieht man nichts, was das Volk vorbringt. Wir wollen Argumente vorbringen, die für uns sprechen, doch wir bleiben stumm. Denn wie groß und klein unsere Sünde auch ist, wir können nicht bestehen. Vor ihm erweist sich alles Menschliche als sündhaft. Wo wir Gott erkennen und eine Ahnung von dem bekommen, wie er ist, da bekommen wir auch eine Erkenntnis über unser eigenes Ich, über unser Leben als Volk. Und wir merken, ja, wir sind schuldig vor Gott. Wir können nichts vorbringen, das für uns spricht. Dann dachte ich zuerst, naja, wir können ja denken an das Grundgesetz, das wir haben, das fußt ja bei uns auf den 10 Geboten. Ha, das ist doch schon mal nicht schlecht, Gott. Wir haben dein Wort sogar bis in unsere heutige Verfassung transportiert, das kannst du uns zugute halten. Ja, wenn wir es denn nur einhalten würden und nicht nur niederschreiben würden. Zumindest, glaube ich, halten wir sie auf jeden Fall nicht in seiner Gänze ein. Und jetzt kommt was von Gott, was großartig ist. Gott fällt ein Urteil, das mit einem Schlag die komplette Situation verändert. Alles wird neu und alles wird anders, als man denken würde. Wir denken, wir wären schuldig, verurteilt, kein Weg zum Leben. Und jetzt hat Gott sich was ausgedacht. Wir wissen das schon viel mehr, als Jesaja geschaut hat. Aber das war genial, genial für uns. Aus Rot wird Weiß, aus Sünde wird Gerechtigkeit. Können wir nachlesen im Vers 18. Selbst wenn eure Sünde scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein. Doch sie sollen werden wie Wolle. Ha, ist das gerecht? Oder ist es eigentlich Unrecht? Nein, ich glaube, das ist gerecht. Es ist Gerechtigkeit. Und warum? Warum ist es gerecht? Weil Christus für mich die Schuld getragen hat. 700 Jahre später ist es geschehen, was Jesaja vorausgesagt hat oder schauen wollte. Die Vision wurde Realität. Wir aus der Kenntnis vom Neuen Testament, wir wissen, Umkehr ist möglich. Durch Jesus Christus. Im Kolosser lesen wir, Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Darum lasst uns auch wirklich umkehren. Heute jetzt in dem Gottesdienst, weil Gott uns vergibt und uns neu annimmt, wollen wir nach seinem Willen leben. Und wir wollen uns auch noch Kräften dafür einsetzen, dass Gottes Wille in unserem Volk geachtet wird. Wir wollen in der Öffentlichkeit unseren Mund aufmachen. Wir wollen aus der Kraft leben, die Gott uns in Christus schenkt. Solche Umkehr entscheidet unser Leben, denn nur in Christus können wir vor Gott bestehen. Gott sieht nicht das Blutbefleckte, das Schuldhafte, das, was nicht so ist, wie Gott haben möchte, wie es sein soll, sondern er sieht, der ohne Schuld war, Christus in uns. Christus in uns. Schneeweiß ohne Schuld. Allein aus Gnade stehe ich hier. Freigesprochen durch den Sohn. Das ist Gnade. Ist das unsere tiefste Überzeugung, was wir im Lied zum Ausdruck gebracht haben? Oder haben wir das nur so gesungen, weil der Liedtext das so vorgegeben hat? Wir feiern nachher das Abendmahl und erinnern uns dabei, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Wir erinnern uns aber auch daran, was es Gott gekostet hat, sein Wertvollstes zu geben, damit wir weiß werden und vor ihm stehen können. Und ich bitte dich, an dem Abendmahl nur teilzunehmen, wenn du das wirklich glaubst. Und wenn du es nicht glauben kannst aus ganzem Herzen, dann bleib bitte sitzen und nimm das Abendmahl nicht zu dir. Denn damit würden wir Gott verhöhnen und dieses Abendmahl zu uns nehmen, würde uns zum Gericht. Und dieser Text schließt ab mit dem Vers 19 und 20. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, werdet ihr durch das Schwert umkommen. Ich, der Herr, habe gesprochen. So endet der Abschnitt. Wer bereit ist, umzukehren, wer heute in geheuchelter Reue seine Sünden vor Gott bringt, der wird Vergebung empfangen. Wer neu anfängt mit einem gottgefälligen Leben, anfängt zu sagen, ja Herr, zeig mir du, was ich machen soll. Herr, gib du mir die Kraft, die ich brauche, damit ich in deinem Weg gehe und nicht meinen Weg. Ich glaube, der hat eine wunderbare Zukunft vor sich. Der darf gewiss sein, dass Gott alle seine Gebete erhört wie ein liebender Vater die Bitten seiner Kinder. Der darf gewiss sein, dass sein Lobpreis Gott wohlgefällig ist. Der darf gewiss sein, dass Gottes Segen auf einem liegt und ihn begleitet. Der darf sich und die natürlich auch dürfen sich auf den Himmel freuen. Die sollen wissen, dass letztendlich solcher Glaubensgehorsam auch unserem ganzen Land zugute kommt. Die rot-weißen Markierungen am Watzmann haben uns den Weg gezeigt und haben uns letztendlich sicher die Überschreitung gelingen lassen. Wie die Markierung auf dem Berg, so zeigt uns das Wort Gottes den Weg. Prüft am Wort Gottes, ob das, was der Prediger von sich gegeben hat, ob das wirklich richtig ist. Prüft, ob das, was euch gesagt hat, ob das Bestand hat. Und wenn nicht, dann kehrt um und sagt es dem auch, wo er falsch liegt. Jona und ich haben den falschen Weg eingeschlagen, weil wir nicht auf den Weg geschaut haben, sondern auf zwei Bergsteigern gefolgt sind, die vor uns waren. Wir sind denen einfach hinterhergestiegen. Lauf nicht einfach der Menge nach, sondern prüfe anhand Gottes Wort, was sein Weg ist und ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Lass uns auch als Gemeinde prüfen an seinem Wort, ob wir auf richtigem Weg sind. Amen.